Die Ampel hat sich abgeschaltet. Doch jetzt droht Deutschland die Turbotransformation. Neuer Finanzminister Kukies. Dieser Bilderberger macht für den Great Reset jetzt die Kassen auf. Und Mutarzt Walter Weber sagt, wir brauchen keine Corona-Amnestie. Die Verbrecher müssen vor Gericht. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Der Bruch der Ampelkoalition in Deutschland hat in weiten Teilen der Gesellschaft Erleichterung ausgelöst. Der Vorsitzende der alternativen Gewerkschaft Zentrum, Oliver Hilburger, sagte gegenüber auf 1. Dieser Schritt wäre im Interesse der arbeitenden Bevölkerung schon viel früher notwendig gewesen. Jeder weitere Tag, an dem diese Chaostruppe in Verantwortung steht, schadet Deutschland. Ähnlich äußerte sich der Philosoph Peter Feist gegenüber unserem Sender. Dieser Schritt war notwendig und schon lange überfällig. Ein unnatürliches Bündnis fand ein erwartbares Ende. Dass der Regierungswechsel auch Konsequenzen für die Politik haben muss, mahnt Hildegard Vera Kethner vom Rat für ethische Aufklärung an. Auf 1 erklärte sie, die Regierung zerbricht. Es ist an der Zeit, die Seinsfrage an das Volk zu stellen. Sollen weitere Millionen Euro für Kriegswaffen oder für die einheimische Wirtschaft und Völkerverständigung gegeben werden? Auch der kritische Mediziner Ronny Weikel fordert, eine neue politische Führung müsse Deutschland endlich zu einem souveränen Staat mit echter Demokratie machen. Zum Beispiel durch die Etablierung direkt demokratischer Elemente, dem lange schon überfälligen Friedensvertrag mit den Siegermächten und auch einer gewissenhaften Corona-Aufarbeitung. Großer Gewinner der Neuwahlen im März könnte die AfD sein, denn die Oppositionspartei steht in Umfragen deutlich besser da als beim letzten Urnengang im September 2021. Und manche in der Partei hoffen insgeheim auf eine Koalition mit der Union, die CDU-Chef Friedrich Merz jedoch ausschließt. Auf 1 sprach am Nachmittag mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel.
Frau Weidel, wir haben uns das letzte Mal am 22. September unterhalten, nämlich an dem Tag, an dem in Brandenburg gewählt wurde. Da hatte ich Sie gefragt, für wie wahrscheinlich Sie es nach diesen ja doch schlechten Wahlergebnissen für die Ampel, für wie wahrscheinlich Sie mögliche Neuwahlen im Frühjahr halten. Da hatten Sie noch etwas zögerlich, wenn ich mal das so nennen darf, reagiert. Wie sehr hat Sie jetzt dann doch die Meldung überrascht, dass die Ampel aus ist?
Das stimmt. Also ich habe tatsächlich damit gerechnet, im September noch, dass die bis zum offiziellen Wahltermin weiter doktern. Das geht ja auch immer so schön. Man kann seine Gehälter beziehen etc. pp. Die Ostwahlen haben aber so eine Dynamik entfaltet, und das habe ich auch mit der Einschränkung gesagt, dadurch, dass es die Koalitionsparteien so zerlegt hat, allen voran die FDP, die überall rausgeflogen ist, dann auch die Grünen, die rausgesegelt sind, kann das politische Prozesse entfalten, die nachher nicht mehr kontrollierbar sind. Und genau das ist bei der FDP passiert. Man hat das natürlich abgewogen. Was tut der FDP besser? Wie kann sie in den nächsten Bundestag kommen? Zwei Optionen: rauszugehen oder weiter zu doktoren. Und da die FDP überhaupt sowieso nie sich durchsetzen konnte und diesen ganzen Blödsinn erst ermöglicht hat, das gehört ja zur Wahrheit mit dazu, hat man sich für diese Option entschieden.
Und das gesamte Interview mit Alice Weidel sehen Sie in voller Länge bei www.auf1.tv. Ein Aspekt, warum Ausnahmezustände und Notstände mit dem Ende der Ampelkoalition nicht aufhören werden, sind die finanziellen Zwänge. Auf einen Chefredakteur Stefan Magnet erklärt in seiner heutigen Sondersendung, die am Nachmittag bei Auf 1 ausgestrahlt wurde, dass die enormen Staatsschulden Druck auf die Politik ausüben.
Und es geht tatsächlich immer ums Geld. Es geht ums Geld, denn Beispiel Deutschland, Neuwahlen in Deutschland im Frühjahr. Deutschland ist unglaublich verschuldet, eine Milliardenverschuldung durch Misswirtschaft, durch Sanktionen, durch Nichtaufklärung von Sprengungen wie Nord Stream, durch die Corona-Maßnahmenpolitik und die Milliarden, die hier über das Bankenwesen in die Märkte gepumpt wurden. Deutschland hat aktuell, ich zeige Ihnen die Schuldenuhr aktuell, das kann sich jeder im Internet in Echtzeit ansehen, Deutschland hat eine Verschuldung von über 2.500 Milliarden Euro. Das sind Summen, die kann man sich nicht mehr vorstellen. 2.500 Milliarden Euro Staatsschulden. Während ich hier spreche, steigen diese Schulden in jeder Sekunde um 3.900 Euro an, in etwa. Also das ist das wunderbare Vermehrungszins- und Zinseszinssystem, dass sich jede Sekunde mehr Schulden anhäuft, also 3.900 Euro Schulden in jeder Sekunde, während Sie mir hier zuhören. Schulden, das bedeutet gleichzeitig auch immer Enteignung über die Inflation. Es muss mehr Geld in die Märkte gemacht werden. Wie geschieht das? Früher sagte man, man wirft die Druckerpresse an. Heute geschieht das per Knopfdruck. Über Knopfdruck wird neues Geld, Fiat Money, erzeugt. Und es kommt zu einer gigantischen Umverteilung von der arbeitenden Bevölkerung, auch vom Mittelstand, auch von den Reichen, auch von den Unternehmern zu den Superreichen, zu den Konzernen, zu den Banken, zu den Kapitaleignern, zu den wirklichen Playern in dieser Welt. Diese Umverteilung geschieht über die Inflation und es ist die gigantischste Enteignungsaktion in der Geschichte der Menschheit. Es ist notwendig, dass sich die Frist für dieses Geldbetrugssystem verlängert. Es ist notwendig, dass es immer neue Ausnahmezustände gibt, mit denen man sich dann über Notstände auch hinwegretten kann. Im schlimmsten Eskalationsfall ist es ein offener Krieg, an dem gezündelt wird. Wie gesagt, Pistorius, kriegstüchtig als Stichwort. Es können andere Notstände sein. Es können Pandemien sein. Die Corona-Pandemie hat das Finanzsystem gerade noch vor einem großen Finanzcrash im Frühjahr 2020 gerettet. Und es wird jetzt eben auch, das waren auch die ersten Meldungen, dass man bereits an einem Finanzausnahmezustand bastelt. Ich zeige Ihnen hier, was Katrin Göring-Eckardt, immerhin die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, auf dem Nachrichtendienst X von Elon Musk geschrieben hat. In einer ersten Reaktion nach dem Trump-Sieg schrieb sie, ein Instrument, um Sicherheit für Europa zu garantieren, ist die Ausrufung einer, Zitat, finanziellen außerordentlichen Notlage. Das Festhalten an der Schuldenbremse ist der Lage nicht angemessen. Und tatsächlich, Olaf Scholz hat auch angekündigt, als er gestern Abend die Ampel gesprengt hat, er möchte jetzt noch die Zeit nutzen, um die wichtigsten Agendapunkte durchzubringen, durchzupeitschen.
Die vollständige Sondersendung finden Sie unter www.auf1.tv. Christian Lindner hat das Gebäude bereits verlassen. Als erster FDP-Minister wurde er am Donnerstagvormittag ersetzt. Neuer Chef im Finanzressort ist der Kanzlervertraute Jörg Kukies. Ein SPD-Politiker mit der perfekten Vorgeschichte als Finanzier der rot-grünen Transformation. Aus Berlin berichtet Martin Müller-Mertens.
Ja, rund ein halbes Jahr Zeit haben Rot-Grün ergänzt durch den FDP-Renegaten Volker Wissing noch, um die Politik des Great Reset nicht nur voranzutreiben, einzuzementieren, sondern auch zu finanzieren. Und deshalb war nur eine Personalie im neuen Kabinett heute sofort klar, die des Finanzministers. Jörg Kukies bekommt übergangsweise den neuen Posten und er ist im politischen Berlin beileibe kein Unbekannter. Er ist ein enger Vertrauter von Bundeskanzler Olaf Scholz, diente diesem als verbeamteter Staatssekretär im Kanzleramt. Und er ist für diese Rolle im Zweifel kreativ Geld für die Transformation zu organisieren, wahrscheinlich ein sehr geeigneter Kandidat, denn Jörg Kukies ist vor allem Investmentbanker. Er arbeitete lange Jahre bei Goldman Sachs, einer, man kann es wohl so sagen, durchaus in den Augen vieler berüchtigt zu nennenden Investmentbank und brachte es dort sogar bis zum Partner. Aber das ist nicht alles. Jörg Kukies hat eine lange Karriere, die ihn nicht gerade vom System entfremdete. Seinen Anfang nahm er als Student unter anderem in den USA mit dem McCloy-Stipendium. Das ist Geld, das Leute bekommen, die ausersehen sind, die transatlantische Partnerschaft in Zukunft besonders zu pflegen. Ja, Cookies spielte eine, nennen wir es, Rolle im Wirecard-Skandal. Noch wenige Tage bevor dieser aufflog, befürwortete er einen Kredit an dieses Unternehmen. Und 2022, da war er Teilnehmer der Bilderberg-Konferenz. Als er 2018 von Olaf Scholz ins Finanzministerium geholt wurde, Scholz war damals der Ressortchef, da hagelte es Kritik von Linken, aber auch von Grünen. Die scheinen aktuell nichts mehr gegen Benennung einzuwenden zu haben.
Die Ampel in Deutschland ist zwar tot, doch Karl Nehammer bastelt in Österreich gerade an seiner ganz eigenen Variante der Austroampel. Hinkt die Alpenrepublik also lediglich den Entwicklungen hinterher? Oder dient sie bereits als neues politisches Versuchslabor? Ungeachtet aller Spekulationen hält auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar fest. Der Sieg von Donald Trump und die Entwicklungen in der Bundesrepublik werden an Österreich nicht spurlos vorüberziehen.
Die Ampel in Deutschland ist tot. Kommt sie jetzt in Österreich? Während in den USA ein neuer Präsident gewählt wurde und die rot-grün-gelbe Koalition in Deutschland zusammengebrochen ist, wird in Österreich weiter fleißig an einer sogenannten Austro-Ampel gearbeitet. Der Spitzname hat zwar nichts mit den Farben der Parteien zu tun, steht aber sinnbildlich für die gleiche desaströse Politik gegen den Willen des Volkes. Die Gespräche dazu laufen aktuell auf Hochtouren und hier gegenüber im Palais Epstein hat man sich in den letzten Tagen zu intensiven Verhandlungen getroffen. Doch die internationalen Rahmenbedingungen einer solchen Koalition haben sich in den letzten 24 Stunden schlagartig verändert. Plötzlich sitzt mit Donald Trump ein Mann an der Spitze des mächtigsten Staates der Welt, vor dem das globalistische Establishment zittert und dessen Wahl schon bald einschneidende Veränderungen in der Weltpolitik nach sich ziehen könnte. Und nur wenige Stunden danach sind in Deutschland sowohl die Regierungsverhandlungen in Sachsen als auch das große globale Transformationsprojekt auf Bundesebene gescheitert. Eine Neuauflage der Ampel in der Bundesrepublik ist aktuell wohl ausgeschlossen. Und der Wille des Volkes schreit auch dort nach einer echten Veränderung und einem Ende des Weiter-so. In seinem Plan einer Koalition der Verlierer, die ja genau ein solches Weiter-so bedeuten würde, steht Karl Nehammer international also plötzlich sehr einsam da. Das spektakuläre Scheitern der Ampel und das wenig ruhmreiche Schicksal von Olaf Scholz könnte für ihn aktuell wie ein Blick in eine ferne, aber nicht ganz unwahrscheinliche Zukunft wirken. Oder ist alles ganz anders und wusste Nehammer schon längst mehr. Immerhin hat es länger als einen Monat gedauert, bis in Österreich tatsächlich ernsthafte Regierungsverhandlungen gestartet haben. Will man hier bewusst Zeit gewinnen, um einen größeren Richtungswechsel vorzubereiten und am Ende doch noch in Verhandlungen mit der FPÖ unter Herbert Kickl einzutreten? Und was ist aktuell überhaupt die Rolle von Österreich im Spiel der Mächte? Wird man tatsächlich mit einer Austro-Ampel den Entwicklungen anderswo lediglich hinterherhinken? Oder ist man, wie in Zeiten von Corona, wieder einmal Versuchslabor? Dann könnte Karl Nehammer oder auch sein potenzieller Nachfolger den Weg für eine Regierung der Merz-Union in Deutschland bereiten. Die Great Reset-Agenda würde dann zwar unbeirrt weiterverfolgt, die Bevölkerung aber mit Law-and-Order-Häppchen, etwa im Bereich der Migration, hinters Licht geführt werden. Aktuell ist all das noch Spekulation. Doch eines ist klar, in Österreich ist noch lange nichts entschieden und der Sieg von Donald Trump und das Scheitern der Ampel werden an der Alpenrepublik nicht spurlos vorübergehen.
Forderungen nach einer Corona-Aufarbeitung werden ein Thema des kommenden Wahlkampfes sein. Immerhin forderte erst jüngst die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht eine Amnestie für Verstöße gegen die Notverordnungen der Covid-Politik. Dazu sagte der Gründer der Ärzte für Aufklärung, Walter Weber, gegenüber auf 1.
Ja, die Art der Aufarbeitung ist natürlich von Bedeutung, aber es muss aufgearbeitet werden. Ich muss sagen, wenn ich höre, zum Beispiel in meinem Fall war ein großer Artikel über Prozesswelle gegen Ärzte, also nicht nur speziell auf mich bezogen, sondern generell, und dass Frau Wagenknecht nach einer Amnestie gerufen hat. Ich muss ehrlich sagen, manchmal frage ich mich, ob eine Amnestie wirklich gut wäre, weil dann auch die Leute, die das Ganze veranstaltet haben, davon kommen. Und ich finde, wenn ich nur allein dran denke, der Tom Lausen hat mal erzählt, dass mehr als 300.000 ältere Menschen alleine in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen oder gestorben sind, ohne ihre Angehörigen. Ich denke an die Bilder von Kindern in Kreidekreisen auf den Schulhöfen, die mit Maske dort standen, überhaupt nicht wussten, was ihnen passierte. Nein, das muss aufgearbeitet werden. Das geht nur vor Gericht. Das kann man nicht verzeihen, auch nicht abschließen. Ich will auch keine Rache. Ich möchte, dass das vor Gericht genauestens angeschaut wird und genauestens recht gesprochen wird.
Ob Walter Weber parlamentarische Untersuchungsausschüsse als Mittel der Corona-Aufklärung unterstützt, erfahren Sie unter www.auf1.tv. Der Berliner Senat lehnt eine Amnestie für Verstöße gegen die sogenannten Corona-Schutzmaßnahmen ab. Das sagte die schwarz-rote Landesregierung auf Anfrage des BSW-Abgeordneten Alexander King. Das entsprechende Schreiben liegt auf eins vor. Daraus geht auch hervor, dass die Berliner Behörden mindestens 3,5 Millionen Euro an Corona-Bußgeldern eingenommen haben. Diese Gelder müssten bei einer Corona-Amnestie vermutlich an die Bürger zurückbezahlt werden. Bei den vorgezogenen Bundestagswahlen könnte auch eine neue Partei antreten. Denn die Werteunion um Hans-Georg Maaßen und das Bündnis Deutschland planen eine Fusion. Auf einer Veranstaltung des Fördervereins der Werteunion in Rheinland-Pfalz ging es genau um dieses Thema. Auch auf 1-Reporter Daniel Matisek war vor Ort.
Der Förderverein der Werteunion hat am Samstag zu einer öffentlichen Veranstaltung in die Koblenzer Rhein-Mosel-Halle geladen. Dort sollte es laut Programm eigentlich um eine kritische Bestandsaufnahme der deutschen Medienlandschaft und vor allem der unseligen Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehen. Tatsächlich interessierten sich die meisten der rund 400 Besucher jedoch dafür, wie es mit der neuen Werteunion politisch weitergeht. Nach den enttäuschenden Wahlergebnissen im Osten stehen Parteichef Hans-Georg Maaßen und seine Mitstreiter gehörig unter Druck. Zu den nächsten Schritten zählt nun eine geplante Fusion mit dem Bündnis für Deutschland.
Also wir sind noch mitten in Gesprächen mit den Kollegen und Freunden von Bündnis Deutschland. Es ist nicht leicht, es geht auch um Geld, aber ich bin zuversichtlich, dass man sich einigen kann. Wir hatten anfänglich, eine sehr unfreundliche Berichterstattung und Leute, die uns schaden wollten. Das hat uns ein Stück weit zurückgeworfen.
Auch der ehemalige AfD-Chef Jörg Meuthen gehört seit September mit zum Führungsteam der Werteunion.
Ich glaube aber daran, dass das funktionieren wird in der längerfristigen Sicht, mittelfristigen Sicht, weil alle Voraussetzungen im Grunde genommen gut sind. Da sind hochmotivierte Leute, da sind hochkompetente Leute, da sind Leute, die im Team zusammenarbeiten können. Also ich sehe, dass das wachsen kann.
Auch die ehemalige CDU-Politikerin Silvia Pantel engagiert sich in der Werteunion. Sie sprach zum Thema Selbstbestimmungsgesetz und über die Zerstörung der Familie.
Gesellschaftspolitisch ist man hier schon sehr lange unterwegs, gegen starke Familien zu arbeiten. Wir haben keine gute Familienpolitik. Wir haben ja noch nicht einmal mehr Ministerien, die sich nur um Familien kümmern. Also man versucht, die Gesellschaft zu zerstören. Und man möchte Staatsbürger haben, die eben nicht den Rückhalt in der Familie haben. Weil Familie war immer das Fundament.
Insgesamt bot die Veranstaltung eine Menge neuer Einblicke und interessanter Vorträge. Natürlich durften auch diesmal die üblichen Schreihälse von Antifa und gegen Rechtsgruppierungen nicht fehlen, die jedoch dank beträchtlicher Polizeipräsenz auf Abstand blieben.
Auch nach der Wahl im März kommenden Jahres wird eine Koalition aus Berufspolitikern Deutschland regieren. Und genau darin sehen manche Kritiker ein Problem. Doch wäre etwa eine plebiszitäre Demokratie, also ein starker Einfluss von Volksentscheiden, eine Alternative? Sven Lindgren, der Vorsitzende der Partei Die Basis, meint jedoch, Basisdemokratie ist wichtig, hat aber auch Grenzen.
Wir wurden oft gefragt, ihr steht ein für das bundesweite Durchführen von Volksentscheiden. Wäre es dann nicht möglich, dass man durch einen bundesweiten Volksentscheid zum Beispiel die Todesstrafe wieder einführt? Und genau an der Stelle kann man zum einen sagen, nein, das geht schon deswegen nicht, weil im Grundgesetz die Todesstrafe ausgeschlossen ist. Und darüber kann man nicht abstimmen. Und im nächsten Schritt, und da kommen wir auch dann zu der Frage der allgemeinen Impfpflicht für irgendwelche Sondervorfälle, wie zum Beispiel Coronaviren, dass man nicht über, dass eine Mehrheit nicht darüber abstimmen darf, wie sich eine Minderheit zu unterwerfen hätte in einer Impfpflicht zum Beispiel. Impfpflichten lassen sich eigentlich nicht legitimieren auf Grundlage unserer absoluten Freiheitsrechte. Eigentlich geht das nämlich nicht. Auch nicht mit dem, dass die Mehrheit geschützt werden müsste. Denn das ist, diese Einschränkung ist eigentlich unter unter der Betrachtung der absoluten Perspektive auf Freiheitsrechte, ist eigentlich nicht möglich.
Der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel warnt eindringlich vor einem Qualitätsverlust im Gesundheitswesen durch ausländische Ärzte. Er befürchtet, dass Mängel bei den Sprachkenntnissen auch auf eine fehlende berufliche Qualifikation schließen lassen. Hintergrund dieser Annahme ist, dass in Sachsen letztes Jahr fast jeder zweite ausländische Arzt in Sachsen am Deutschtest scheiterte. Konkret fielen etwa 112 von 200 Syrern und 15 von 26 Ukrainern bei der Sprachprüfung durch. Dagegen wurden im selben Zeitraum 211 ausländischen Ärzten in Sachsen eine Arbeitserlaubnis erteilt. Das Ende der Ampel hat die Wahl in Amerika aus den Schlagzeilen der deutschen Medien verdrängt. Dennoch beschäftigt der Wiedereinzug von Donald Trump ins Weiße Haus auch die Menschen in Berlin. Auf eins hat sich umgehört.
Was sagen Sie dazu, dass Trump gewählt wurde?
Also ich bin ja nun gegen Trump. Ja, Trump ist falsch.
Ob das so einfach ist, innerhalb von 24 Stunden Frieden zu schaffen, alle Fachleute und alle möglichen Leute, Experten sagen, das ist so ein komplizierter Prozess.
Er will den Frieden für die Ukraine mit Russland. Und das wird absolut nichts werden. Die Ukraine will aber mit den Russen nichts mehr zu tun haben. Ja, die wollen nicht nur Frieden, die wollen Freiheit. Ja, und das ist bei Trump nicht möglich.
Was sein kann, ist, dass die USA die Finanzierung einstellen, weil die andere Prioritäten setzen. Und das wird natürlich mit sich bringen, dass Europa die Hauptlast des Ukraine-Krieges tragen muss. Und da bin ich, da gehen wir mal davon aus, dass es irgendwann nicht mehr leisten können.
Sehr gut.
Sehr gut.
Sehr gut.
Und können Sie sagen, warum?
Allgemein, weil es gut ist. Der beendet erstmal den Krieg.
Ich glaube, Trump wird viel Gutes für die USA tun, auch wenn er sich viele Feinde macht. Obwohl er meiner Meinung nach sehr narzisstisch und dickköpfig ist, hoffe ich, dass er darauf hört, was die Bürger von ihm verlangen und nicht zu einem Diktator wird, wie alle sagen. Nein, ich habe nicht für Kamala gestimmt. Sie aber. Ich habe Kamala Harris gewählt, weil ich glaube, sie hätte viel für die Frauenrechte getan. Sie sorgt sich um die Umwelt und ist eine intelligente und gewissenhafte Person. Ich bin sehr enttäuscht und traurig über den Ausgang der Wahl und befürchte Instabilität für unser Land. Trump ist weder mental noch physisch in der Lage, so eine große Verantwortung für ein Land zu übernehmen. Er ist unfähig, Kompromisse mit Andersdenkenden zu schließen. Ich sehe nicht, wie 4 weitere Jahre Trump einer ideologisch und politisch gespaltenen Nation weiterhelfen können. Es ist schwierig, hoffnungsvoll in die Zukunft der nächsten 4 Jahre zu blicken. Aber Hoffnung ist jetzt die einzige Lösung.
Ihr seid jetzt die Medien. Diese Worte hat Elon Musk nach dem Wahlsieg von Donald Trump an den Nutzer seiner Plattform X gerichtet. Der Grund: Während das Ergebnis auf X vorhersehbar gewesen wäre, hätten die Systemmedien alles versucht, der Öffentlichkeit einen möglichen Sieg von Kamala Harris vorzugaukeln. Doch gestern ist diese Illusion eindrucksvoll geplatzt Und das lässt beim System nun die Alarmglocken schrillen. Viele Beobachter vermuten aktuell, dass der Sieg Trumps einen massiven Druck auf soziale Plattformen und alternative Medien in Europa nach sich ziehen könnte. Ein Trend, der sich durch die anstehenden Neuwahlen in der Bundesrepublik weiter verstärken könnte. Wie eine derartige Informationskontrolle durch die Mächtigen aussehen könnte, haben die Attacken gegen Auf1 in den letzten Wochen gezeigt. Bösartige Diffamierungen, Nazihammer und unverhohlene Zensur, wie die völlig grundlose Löschung unseres Facebook-Accounts. Um alternative Medien an ihrer Arbeit zu behindern, ist schon jetzt jedes Mittel recht. Doch Auf1 hat den Kampf gegen die Lügen des Systems aufgenommen. Aber dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Denn nur Ihre Spenden ermöglichen es uns, den Mächtigen die Stirn zu bieten und deren Informationsmonopol zu brechen. Wie Sie uns helfen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv. Unterstützen. Viel wird aktuell über die Auswirkungen des Siegs von Donald Trump auf Europa, insbesondere den Krieg in der Ukraine, spekuliert. Im Gespräch mit Auf1 zeigt sich die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger davon überzeugt, dass Trump sein Wahlversprechen zumindest in diesem Punkt auch tatsächlich einlösen wird. Sie gehen also davon aus, dass sich mit seinem Sieg jetzt einiges zum Positiven verändern wird?
Ja, also ich glaube, dass mit diesem Sieg tatsächlich der erste Schritt auch für Frieden gesetzt wurde. Natürlich ist da noch ein langer Weg, aber warum glaube ich das? Weil Trump also nicht nur im Vorfeld mehrfach gesagt hat, dass er auch diese Zahlungen, diese Waffenlieferungen, diese Milliardensummen auch, die da in die Ukraine auch geliefert werden, dass er die einstellen möchte, dass er das nicht weiter befeuern möchte, dass er beide Kriegsländer auch an einen Tisch bekommen will und für Frieden auch sorgen will. Das hat er mehrfach dezidiert und klar gesagt, dass das eins seiner obersten Ziele auch ist. Und er hat es auch in der vorherigen Amtszeit auch bewiesen, indem er auch der einzige Präsident war, der tatsächlich keinen einzigen Krieg angefangen hat. Nehmen wir die Demokraten zum Beispiel einen Obama her, der hat ja nicht nur die meisten Bombenabwürfe aller Zeiten gehabt, sondern auch die meisten Kriege angefangen. Das Absurde ist ja, dass er davor noch, kurz nachdem er Präsident wurde, sogar den Friedensnobelpreis bekommen hat und dann eigentlich das Gegenteil bewiesen hat. Und Trump ist aus meiner Sicht der einzige auch globale Spieler, der wirklich klar und deutlich immer gesagt hat, er will diesen Frieden sicherstellen.
Welche Folgen der Sieg von Donald Trump für die Politik der Europäischen Union sonst noch haben könnte, erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Natürlich gab es auch noch Ereignisse jenseits des deutschen Regierungsviertels. Einige erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Ein kleines Wasserkraftwerk in der Steiermark muss ORF-Gebühren zahlen, obwohl es weder Radio noch Fernsehen nutzt. Der Einmannbetrieb wurde durch den österreichischen Beitragsservice OBS zur Zahlung der Rundfunkgebühr aufgefordert. Laut der Neuregelung unter ÖVP-Medienministerin Susanne Raab sind auch Unternehmen zur Zahlung des Beitrages verpflichtet. Dies gilt auch dann, wenn sie gar keinen Grund haben, öffentlich-rechtliche Medien zu nutzen. Mehr als 90.000 Österreicher haben eine Petition unterschrieben, die den grünen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zum Rücktritt zwingen soll. Anlass der Unterschriftensammlung war laut Petitionsinitiator Mario Wiedek die Rolle Van der Bellens bei der Regierungsbildung. Der Bundespräsident hatte erstmals nicht die stimmenstärkste Kraft, also in diesem Fall die FPÖ, mit der Regierungsbildung beauftragt. Im Zuge der israelischen Offensive sind Dutzende Ortschaften im Libanon zerstört worden. Nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA wurden seit Beginn des israelischen Einmarsches insgesamt 40.000 Häuser und Wohnungen vernichtet. In 29 Fällen wurden ganze Siedlungen durch die andrückenden Soldaten in Schutt und Asche gelegt. Der deutsche Automobilriese BMW meldet einen Umsatzeinbruch von beinahe 84% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Auslieferungen gingen nach Konzernangaben um 13% zurück. Besonders drastisch brach der Absatz in China ein. Dort gingen die Verkäufe um knapp 30% zurück. Zuletzt hatte es noch danach ausgesehen, als ob BMW von der Krise in der deutschen Autobranche weniger stark betroffen ist als etwa der Konkurrent VW. Die italienische Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat einen erneuten Versuch gestartet, Einwanderer in Camps auf albanischem Boden unterzubringen. Am gestrigen Mittwoch hat die italienische Marine zunächst 8 Personen an die albanische Küste abgeschoben. Italien ist damit das erste Land innerhalb der EU, das Asylanträge in einem Drittstaat bearbeiten will. Ein erster Versuch war durch die italienische Justiz gestoppt worden.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.